Wie viel Sorgen machen Sie sich gerade um Israel, um die israelische Demokratie?
Ja, so zwischen 1 und 10 würde ich sagen 9,5.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein.
Und mein Gast ist Meron Mendel, Historiker, Pädagoge und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Hallo, Herr Mendel.
Hallo. Dass Israel so stark, so existenziell von innen bedroht ist, so einen Moment gab es noch nicht. Ich bin pro-israelisch und pro-palästinensisch zugleich. Die Israelis, mit denen wir wirklich die gemeinsamen Werte teilen, die erwarten das. Also es ist nicht nur, dass sie das akzeptieren, sondern die erwarten gerade, dass Klartext aus Berlin kommt. Also in Kibbutz war Linke zu sein, so eine Art von Lebensrealität. Also muss man auch nicht viel machen, um das zu sein, weil das war ein Konsens, dass Frankfurt nicht Berlin ist. Ich wünsche mir so eine Demonstration, wo keine Nationalflaggen geheißen werden, weil Nationalismus ist Teil des Problems, ist nicht Teil der Lösung dieser Region.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
Herr Mendel, wann waren Sie das letzte Mal in Israel, habe ich mich gefragt?
Ich war Mitte Dezember vergangenes Jahres da in Israel. Also praktisch in dieser Zeit zwischen der Wahl und der Konstituierung der jetzigen Regierung.
Ah, und waren Sie beruflich da oder privat? Oder hatten Sie ein bisschen Zeit, auch private Sachen zu unternehmen?
Ja, beides, wie immer. Also ich war Gast der Rosa-Luxemburg-Stiftung und in dieser Funktion habe ich auch mich mit einigen Politikern und Wissenschaftlern getroffen. Aber dann war ich noch ein paar Tage bei meiner Familie in Kibbutz, wo ich aufgewachsen bin, in der Wüste. Und habe mich natürlich auch Freunde wieder nach einer langen Zeit wieder getroffen.
Wie ist das, wenn man so aus der Metropole Frankfurt dann zurück ins Kibbutz kommt, im Süden von Israel, was ja eine völlig andere Welt wahrscheinlich ist, oder?
Ja, es ist immer ein sehr schönes Gefühl. Also ich fühle mich inzwischen auch in Frankfurt wirklich sehr, sehr zu Hause. Mhm. Aber das ist ein anderes Zuhausegefühl, wenn ich da durch den Kibbutz laufe und sehe das Kinderhaus, wo ich so als Kind übernachtet habe und auf die Wiesen laufe und die Menschen, die da noch leben, auch nach der Zeit, dass ich Kind oder Jugendliche war. Und das ist schon sehr nostalgisch.
Und haben Sie da einen Lieblingsort im Kibbutz, so einen Ort, der wirklich so ein richtiger Sehnsuchtsort ist oder ein Platz oder weiß ich nicht was?
Also nicht im Kibbutz selbst, sondern wirklich die Berge, die um Kibbutz herum, also wo ich dann auch als Jugendliche immer wieder so gewandert bin und auch immer noch, wenn ich komme, dann nehme ich einen Rucksack und meine Wanderschuhe und gehe mal einfach so manchmal auch mit dem Schlafsack und übernachte dann auf einem Berg da. Das ist wirklich diese absolute Ruhe. Und dass man nachts die Sterne sieht, also so viele Sterne, die man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man in der Stadt wohnt. Das ist für mich wirklich so ein Kur für die Seele, wenn man so will.
Ja, Sie schreiben auch in Ihrem Buch, was jetzt erschienen ist, dass Sie Ihr Heimatland trotz aller Probleme, die es da auch gerade gibt, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, lieben. Ist das so ein Moment, wo Sie dann auch diese Liebe so stark empfinden oder was kann man benennen, was Sie so an Ihrem Heimatland auch lieben?
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, dass meine Liebe zu Israel, aber die ist viel, viel breiter. Also ich liebe in Israel, das ist eine sehr dynamische, out-of-the-box denkende Gesellschaft, unglaublich viel Innovation. Es gibt auch viele Leute, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren befreundet bin, mit denen ich zusammen denke. Meine Familie, außer sozusagen meine Frau und Kinder, ist meine ganze Familie in Israel. Das sind unglaublich viele Verbindungen. Es steht mir gar nicht zu, Israel nicht zu lieben, weil es ist praktisch mein zweites Leben, auch obwohl ich schon seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebe.
Ja, Meron Mendel lebt seit über 20 Jahren in Deutschland. Geboren und aufgewachsen ist er aber in Israel. Und seine Jugend hat er in einem Kibbutz verbracht. Kibbutzim sind landwirtschaftliche Gemeinschaftssiedlungen in Israel. Da gibt es heute noch über 250 davon. Mit Mitte 20 ist Meron Mendel dann im Rahmen seines Studiums der Geschichte nach Deutschland gekommen. Heute ist er nicht nur Historiker, sondern auch Professor für transnationale soziale Arbeit in Frankfurt und er leitet seit vielen Jahren die Bildungsstätte Anne Frank, die sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus einsetzt. Und Meron Mendel ist einfach ein ziemlich gefragter Gesprächspartner, wenn es um Israel geht, weil er das Land, seine Geschichte sehr, sehr gut kennt und weil er auch keinerlei Scheu hat, Entwicklungen dort zu kritisieren. Zum Beispiel den geplanten Umbau der Justiz, den die rechte Regierung um Benjamin Netanyahu im Moment anstrebt und gegen den Zehntausende, inzwischen Hunderttausende Menschen in Israel seit Wochen auf die Straße gehen. Diese Gesetzesänderung sieht unter anderem vor, Entscheidungen des obersten Gerichts mit einfacher Mehrheit im Parlament aufheben zu können. Und damit würde die Gewaltenteilung in Israel massiv geschwächt. Wie viel Sorgen machen Sie sich gerade um Israel, um die israelische Demokratie?
Ja, so zwischen 1 und 10 würde ich sagen 9,5. Also das ist wirklich keine Übertreibung, das ist dann wirklich ein Schicksalsmoment für Israel, weil eigentlich alles ist auf dem Spiel. Also wird Israel in der absehbaren Zukunft so eine Art von Theokratie, wie wir das von Ländern wie Iran kennen, oder Israel bleibt was Israel in den letzten 75 Jahren war, also nämlich eine nicht perfekte, aber doch liberale Demokratie, die durch unglaublich viele Pluralität, Kontroversen, auch Konflikte geprägt ist. Aber das droht jetzt ein Kipppunkt und das ist alles offen. Das ist vielleicht, was das auch von außen betrachtet auch spannend macht, weil ich kann nicht sagen, dass ich weiß, was mit diese Bestrebungen dann, ob sie erfolgreich sein werden oder nicht.
Würden Sie sagen, wenn Sie sagen, das ist ein Kipppunkt, war Israel schon mal an so einem Punkt? Haben Sie sich schon mal so viele Sorgen gemacht, dass Sie sagen 9,5 oder ist das jetzt schon wirklich historisch, wenn man sich die 75-jährige Geschichte ansieht?
Wenn man die Geschichte Israels schaut, es gab viele Punkte, wo Israel in einer existenziellen Gefahr war. Aber der Unterschied ist, das war immer von außen. Also das war der Unabhängigkeitskrieg, wo 1% der Gesamtbevölkerung ihr Leben verloren hat. Das ist unfassbar. Oder Momente wie die Zeit vor der Sechstagekrieg. Aber das sind alle waren Bedrohungen von außen. Und dass Israel so stark, so existenziell von innen bedroht ist, so einen Moment gab es noch nicht.
Was würde sich für die Menschen ändern, für den Alltag in Israel ändern, wenn diese Justizreform, so wie sie jetzt geplant ist, wirklich durchkommen würde?
Also das fängt damit an, das ist keine Justizreform. Also das ist wirklich Systemwechsel. Also Justizreform würde bedeuten, dass man schraubt und ändert und vielleicht die Checks and Balances werden anders ausgelegt. Was gerade auf der Agenda ist, dass eine Regierung, die sozusagen parlamentarische Mehrheit hat, unbegrenzt alles ausführen kann, alles machen kann, was sie will. Und das bedeutet erstmal für die Minderheiten ein großes Problem. An der ersten Stelle die Palästinenser oder Araber mit israelischer Staatsangehörigkeit, die werden das sehr stark zu spüren bekommen als Ersten. Beispielsweise, wenn ihre Parteien vor die Wahl ausgeschlossen werden. Diese Bestrebungen gab es immer, aber die wurden immer von dem obersten Gericht gekippt, abgelehnt. Wenn es dann demnächst passiert, nach der Gesetzgebung, da kann der oberste Gerichtshof gar nicht die Wille des Parlaments widersetzen und die hätten einfach de facto keine Wahlrecht. Dann aber geht es noch weiter, aber auch andere Minderheiten. Es gibt diverse Ideenbestrebungen, wie die Rechte von LGBTIQ+-Community eingeschränkt werden, wie Trennung zwischen Frauen und Männern im öffentlichen Leben durchgeführt wird. Und da, wie immer, es beginnt mit den Minderheiten, aber ganz schnell sozusagen werden auch die Mehrheit davon betroffen. Es gibt schon jetzt, abgesehen von der neuen Gesetzgebung, die Bestrebungen, die Curricula in den Schulen zu ändern, noch nationalistischer, noch mehr Brainwashing gegen die Araber, gegen andere Minderheiten dann zu hetzen. Wir werden sehen, dass die Medienlandschaft wird immer abhängiger von der Regierung. Also das gibt es auch Gesetze, die wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr stark dezimiert wird und seine Abhängigkeit eingeschränkt. Das sind nur so einige Beispiele. Das geht Hand in Hand mit einer expansiven Politik der Siedlungsbau, der de facto oder vielleicht sogar der Jure-Annexion der besetzten Gebiete zu diesem Traum, diese Wahnvorstellung des großen Israels zwischen dem Jordanfluss und Mittelmeer, ein Staat, das schon jetzt keine jüdische Mehrheit hat, aber die Idee hier ist, keine Demokratie zu machen, wo alle Personen, die in diesem Gebiet leben, gleiche Rechte haben, sondern entweder so eine Art von Transfer, also praktisch, dass Arabern aus den besetzten Gebieten vertrieben werden, oder sie als Menschen zweite und dritte Klasse zu behandeln, ohne Rechte, aber unter der, also als Teil dieses großen israelischen Staates. Das sind alle ziemlich, wenn ich das auch erzähle und sage, ich merke einfach, was für eine unvorstellbare Situation in diesem Land dann ist oder was auch eine nähere Zukunft sein kann. Und das beängstigt mich, um das da ganz ehrlich zu sagen.
Wie diskutieren Sie da oder wie sprechen Sie da mit Ihrer Familie, Ihren Freunden in Israel drüber? Also ist das was, was dann auch Thema in der Chatgruppe, Familienchatgruppe ist, jetzt permanent? Oder wie spricht man da, wie ist man darüber in Kontakt?
Also ich würde sagen, das ist fast das einzige Thema, das wir noch, oder das auf jeden Fall das große Thema, das wir immer wieder besprechen. Also nicht nur ich und sie, sondern auch innerhalb der Familie wird immer da diskutiert, zu welcher Demonstration gehen wir heute, wo treffen wir uns, wer macht der Babysitter, ob die kleinen Kinder, weil man sie, wie sie nicht, es ist inzwischen auch durch Polizeigewalt gefährlich, kleine Kinder dann auf Demos zu bringen und das muss immer da irgendwie organisiert in der Großfamilie, wer übernimmt das Babysitter und wer geht dann tatsächlich auf die Demos. Ich habe gute Freunde, die beispielsweise Juristen sind, an der Universitäten lehren und sie diskutieren auch mit mir, wie kann man auch in Deutschland dafür Öffentlichkeit verschaffen, das Problem in die Breite zu bringen und stückweise die Protestbewegung auch zu unterstützen.
Und denken die Ersten schon darüber nach, falls das wirklich so durchkommen sollte, zu Ihnen nach Frankfurt zu flüchten?
Also erstmal sozusagen als Scherz, das wird immer wieder da, also damit so angedeutet oder es gab die Diskussion, ja, aber der Opa ist doch in Portugal geboren, also sicherlich kann man noch vielleicht eine portugiesische oder EU-Pass noch bekommen. Also es beginnt so, also es ist dann auch oft so eine Art von Humor, das viele Israelis haben, so eine Art von also makaber, dass man auch damit spielt. Aber das sind natürlich, wir wissen alle, das ist sehr ernst. Und es ist nicht immer einfach. Also meine Geschwister, ich habe vier Geschwister und sie haben, also mit einer Ausnahme alle Kinder. Sie sind schon weit weg in ihr berufliches Leben. Das ist nicht einfach, mal Mitte des Lebens dann einfach das alles einzupacken und irgendwo hinzuziehen.
Aber allein die Tatsache, dass man sowas scherzhaft auch schon sagt und dass man ja gerade, dass viele auf Demonstrationen gehen und wirklich da für ihre Rechte, Grundrechte ja kämpfen, zeigt ja schon, dass da für die auch einfach wirklich existenzielle Dinge auf dem Spiel stehen, ne?
Absolut.
Israels Staatspräsident Isaac Herzog ist ebenfalls gegen die Pläne der Regierung. Er sagt, diese seien eine Gefahr für die Grundfesten der israelischen Demokratie und er hat die Regierung auch aufgefordert, die Pläne zu stoppen. Zurückhaltendere Kritik kommt auch aus Deutschland. Als Marco Buschmann, Bundesjustizminister, Ende Februar auf Israel-Reise war, hat er sich unter anderem mit dem israelischen Justizminister getroffen und ihm auch gesagt, dass er sich Sorgen angesichts der Entwicklung mache. Aber er hat in Interviews dann auch gesagt, er sei als Freund nach Israel gekommen und es gehöre sich als deutsches Regierungsmitglied nicht, Israel zu belehren. Würden Sie, Herr Buschmann, da zustimmen? Gehört es, sich für Deutsche nicht, Israelis belehren zu wollen?
Ich denke, das Wort belehren ist fehl am Platz. Also das hat es mit belehren nichts zu tun, sondern es geht darum, dass man seine eigenen Werte nach außen kommuniziert. Also Herr Buschmann hatte zwar in sehr, sehr leise Tonen und immer so ganz im Nebensätze auch gesagt, dass er als Justizminister dafür sieht, dass die Unabhängigkeit der Justiz wichtig für ihn sei. Das sind aber sozusagen diese verklausulierte und sehr leise Tonnen werden in Israel kaum gehört. Dann hat auch dann später die in der Besuch von der israelischen Außenministerin in Berlin hat Frau Baerbock das auch in eher deutlichere Worte gefunden, die auch in Israel rezipiert wurden, positiv rezipiert wurden in der Protestbewegung. Ich denke, dass gerade wenn Deutschland sagt, wir sind Freunde Israels, Frau Baerbock hat von gemeinsamen Werten gesprochen, die uns verbinden. Und ich frage mich, was ist diese uns und wer meint sie, diese gemeinsamen Werte, die uns verbinden? Also wenn ich sehe, wer gerade in der israelischen Regierung an der Macht ist, das sind Rechtsextremisten, die ihre gemeinsamen Werte in dem völkischen Flügel der AfD zu finden sind. Also wenn der aktuelle Finanzminister und übrigens nicht nur Finanzminister, sondern auch Minister, der zuständig für die zivile Regierung in den besetzten Gebieten, also in Judäa und Samaria, wie sie von ihnen genannt werden, er hat letzte Woche dafür aufgerufen, ein ganzes palästinensisches Dorf aus der Erdboden verschwinden zu lassen durch die Armee. Also ein Aufruf, das nicht anders zu interpretieren ist, sondern ein Aufruf zu Genozid. Also das sind die gemeinsamen Werte, von denen Frau Baerbock spricht. Oder die meint so eine gemeinsame Werte, die die Gesellschaften, die deutsche Gesellschaft und die israelische Gesellschaft oder die liberale Teile der israelischen Gesellschaft verbinden. Aber dann muss auch der Bezugspunkt sein, die israelische Gesellschaft. Und die Solidarität ist nicht eine Solidarität zwischen beiden Regierungen, sondern es ist eine Solidarität, die viel, viel breiter ist zwischen beiden Gesellschaften. Eine Solidarität, die durch sehr viele Kooperationen zustande gekommen ist, über Jahrzehnte der Kooperation, sei es im wirtschaftlichen Bereich, sei es in der Wissenschaft, sei es im Kulturleben. Und deswegen genau, das hat nicht mit Belehren zu tun, sondern das hat mit einer Art von Solidarität zu tun. Und wir haben auch, als alle Universitäten in Israel ihre deutliche Sorge von den Plänen der Regierung zum Ausdruck gebracht, haben wir auch deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengekommen und haben gesagt, wir solidarisieren uns als deutsche Wissenschaftler, die mit Israel kooperieren, wir solidarisieren uns mit unseren israelischen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist eine Art von, das hat mit Belehren nichts zu tun, das hat mit Solidarität und mit gemeinsamen Werten zu tun.
Ich meine, in dieses, wenn Marco Buschmann auch von Belehren spricht oder dann auch, das spielt ja oft in der Debatte, wie viel Kritik darf man oder kann man als Deutsche an Israel üben? Was ist berechtigte Kritik? Was ist dann irgendwann israelfeindlich oder sogar bis hin zu antisemitisch? Das sind ja alles so Begriffe und Dinge, die da immer auch eine Rolle irgendwie mitspielen und dann natürlich auch die deutsche Geschichte, die historische Schuld, die ja auch immer wieder, auch zu Recht ja betont wird. Aber warum würden Sie sagen, warum ist Kritik an Israel so wichtig trotzdem?
Ja, es gibt sehr viele wissenschaftliche Kriterien, wo man zwischen Kritik an Israel und zwischen israelbezogenen Antisemitismus unterscheiden kann. Aber ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, sondern ich frage, wie es mir geht. Also wenn ich höre immer sehr genau, woher diese Kritik kommt. Also ist es jemand, der sich darauf freut, endlich sehen wir, die Israel ist genauso schlimm wie die Nazis, als Zitat, und wir, jetzt kann ich draufhauen und das kann ich anprangern. Und man merkt bei solchen Leuten wirklich diese Freude darüber und diese Genugtuung, jetzt können wir richtig die Sau loswerden. Dann habe ich ein Problem damit. Aber wenn sind die Menschen, die man weiß, die sind Israel verbunden. Das Schicksal der Menschen dort sind ihnen nicht egal. Und aus dieser Sorge auch eine radikale Kritik, eine sehr deutliche Kritik geäußert wird, das hat mit Antisemitismus gar und gar nichts zu tun, sondern das ist eigentlich genau das Gegenteil. Das ist der Beweis dafür, dass man wirklich Freund ist. Wir wissen das auch zwischen Menschen. Also wenn eine Freundschaft nur darin besteht, dass man trifft sich so kurz zwischen den Nachbarn und sagt, ja, wie geht's dir? Und die Antwort ist, Standardantwort, geht's mir gut und selbst auch gut, erledigt, abgehakt. Das ist eine sehr, sehr oberflächliche Form der zum Verständnis, was eigentlich Freundschaft ist. Also wenn man aber sitzt an einem wirklichen Freund, der vielleicht an einem Abend 3 oder 5 Bier getrunken hat und dann nochmal 2 Gläser Wein, dann geht er auf der Steuer und fährt auf der Autobahn mit 200 km/h und dann dem Freund zu sagen, ja du, ich mache mir Sorge um dich, mach das bloß nicht. Das ist ein Beweis dafür, dass man wirklich befreundet, dass es wirklich eine Freundschaft gibt. Und das kann man nicht anders interpretieren. Und ich glaube, die Israelis, mit denen wir wirklich die gemeinsamen Werte teilen, die erwarten das. Also es ist nicht nur, dass sie das akzeptieren, sondern die erwarten gerade, dass Klartext aus Berlin kommt.
Würden Sie sagen, da ist auch die deutsche Bundesregierung, die deutsche Haltung gegenüber der neuen Regierung da gerade zu zahm?
Ich denke, das liegt auf dem Tisch. Also es liegt auf dem Tisch, dass die Kritik immer in sehr leise Tonne kommt und das mag vielleicht punktuell für die eine oder andere Politiker da aus Rücksicht auf Juden erscheinen, die irren sich. Und die irren sich und wenn am Ende des Tages werden die wirklichen Freunde Deutschlands in Israel, das sind übrigens nicht die Siedler, das sind nicht die Rechtsextreme, also die Teile in der israelischen Gesellschaft, mit denen Deutschland wirklich befreundet und verbunden ist, die werden sehr enttäuscht sein. Und sie sind schon jetzt enttäuscht an der Art und Weise, wie die deutsche Regierung in diese Krise auch verhält.
Herr Mendel, wir haben im Deep Talk immer eine kleine Spontanitätsübung. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die könnten Sie mal vervollständigen. Der erste Satz lautet: Das Beste an Frankfurt ist,
dass man in 10 Minuten von einer Ecke in die andere mit dem Fahrrad kommen kann.
Das ist in Bonn auch so.
Also für Frankfurt ist viel interessanter als Bonn.
Das sagen Sie. Das heißt aber, Frankfurt ist jetzt nicht so groß, ne? Das lese ich jetzt daraus.
Ist sehr kondensiert. Frankfurt ist sehr kondensiert.
Okay. Kommen wir zum nächsten Satz. Das Schlimmste an Frankfurt ist,
Dass Frankfurt nicht Berlin ist.
Das finden Sie schlimm?
Ja, schon. Also es fällt mir viele Sachen, immer wenn ich nach Berlin komme und sage, ja, okay, hier ist spannend.
In Berlin kommen Sie aber nicht, da kommen Sie in einem Viertel in 10 Minuten mit dem Fahrrad von einem Ende zum anderen.
Genau, das ist dann wiederum der Nachteil.
Aufwachsen in einem Kibbutz ist
sehr, sehr homogen.
Weil man nur mit Gleichgesinnten umgeben ist?
Ja, weil man also praktisch so sehr, sehr geschützt ist von vieles, was auf, so, sogar in Israel und ich rede gar nicht von, was auf der Welt passiert ist.
War das auch der Grund, dass Sie dann hinterher irgendwann mal sagten, oh, ich brauche jetzt mal irgendwie was anderes? Also Kibbutz ist ja schön und auch irgendwie idyllisch, aber ich muss jetzt mal raus hier.
Ja, absolut. Also ich war schon sozusagen als Teenager schon sehr ungeduldig, wann ich endlich raus aus dem Kibbutz. Aber ich bin nicht sofort nach Deutschland gekommen. Ich muss raus aus dem Kibbutz, war also erstmal der Militärdienst und dann auch Studium in Haifa. Und dann war sozusagen die Entscheidung auch nach Deutschland zu kommen.
Ich habe noch einen Satz. Eine historische Person, die ich gerne mal treffen würde.
David Ben-Gurion.
David Ben-Gurion, den Staatsgründer Israels?
Genau, der erste Ministerpräsident. Mhm. Übrigens ein Nachbar von mir. Also er hat im Kibbutz gelebt, der 15 Kilometer von meiner Heimat Kibbutz entfernt ist. Und das, ich kann es auch erinnern, so als ich hatte dann, wir haben mit dem Kindern von einem anderen Kibbutz zusammen, in der Grundschule waren wir zusammen. Und deren Eltern haben immer erzählt, dass sie Ben-Gurion auch persönlich gekannt haben und mit ihm auch Sport gemacht oder diskutiert haben. Und das habe ich so schon als Kind total beneidet. Wow, so mit so einer Person mal irgendwann mal so wirklich mit ihm zu diskutieren, das muss ganz großartig sein.
Ich dachte jetzt, Sie hätten vielleicht Anne Frank gesagt, weil Sie ja auch Leiter der Bildungsstätte Anne Frank sind. Da dachte ich, Sie würden vielleicht Anne Frank sagen.
Viele würden es denken. Und vielleicht so nach 12 Jahren, wenn man so eine Einrichtung leitet, man entwickelt auch so gewisse also es geht so um bestimmte Fragen und bestimmte Sachen, man kann es nicht mehr hören, weil so viele dann projizieren auf mich und ich mache jetzt ein Geständnis, ich denke, ich habe 12 Jahre nicht gemacht. Ich bin nicht und ich war nie so richtig so Anne Frank-Fan. Also ich finde das Tagebuch total interessant und literarisch unglaublich gut geschrieben für einen Teenager. Aber ich war niemals sozusagen der sich immer alles um Anne Frank sich irgendwie herausfinden wollte und irgendwie als Kind schon das Tagebuch gelesen. Ich habe das Tagebuch relativ spät gelesen. Hm. Und es mag vielleicht auch Zufall sein, dass ich da bei dieser Einrichtung dann untergekommen bin. Und tatsächlich, wir in unserem Alltag, würde ich sagen, der Name ist immer stückweise ein Programm, aber nicht die Person Anne Frank und ihre Biografie, sondern vielmehr abstrahiert, also für welche Werte würde heute Anne Frank stehen, um das so irgendwie versuchen, das zu formulieren.
Gut, wir sprechen aber ganz am Ende nochmal, nachdem wir hier aufgezeichnet haben, sprechen wir nochmal, ob wir den Bereich jetzt rausnehmen, damit ihr Job nicht in Gefahr ist, wenn dieses Geständnis rauskommt. Aber das machen wir dann gleich unter vier Augen.
kann ruhig bleiben.
Inwieweit würden Sie denn sagen, hat Ihr Aufwachsen im Kibbutz Ihre politische Einstellung geprägt? Also Sie haben sich ja schon auch immer als Linker in Israel gesehen.
Genau, wobei so Linke in Israel oder Linke in Kibbutz und Linke in Deutschland, das sind alle unterschiedliche Linke, auch wenn viele Gemeinsamkeiten gibt. Also in Kibbutz war Linke zu sein so eine Art von Lebensrealität. Also muss man auch nicht viel machen, um das zu sein, weil das war ein Konsens. Also wenn Wahl in Israel war, das war klar, wir gehen in die Stadt und hängen Plakate vor den Kandidat oder Kandidaten der Arbeitspartei. Also das war, und ich kann wirklich kaum auf eine richtige politische Diskussion in Kibbutz erinnern. Also das war einfach die Lebensrealität, dadurch, dass alle egalitär gelebt haben. Wir hatten kaum oder gar keinen Privatbesitz, alles geteilt. Es war sehr viel sozialer Zusammenhalt. Konnte man sagen, man war automatisch links, aber das wurde nicht ausbuchstabiert. Yeah. Dann bin ich schon in Jugendzeit und noch stärker nach der Armee in den israelischen Kontext sehr stark links engagiert, vor allem in dem Dialog mit Palästinensern und in dem Kampf gegen der Besatzung und in sehr vielen Friedensinitiativen. Das war schon sozusagen vielmehr sozusagen ein selbstinitiierte politisches Engagement. Mhm. Ja, es wäre schön, das irgendwie zu sagen, ja, das hat toll funktioniert und wir haben alles geschafft, aber das ist leider nicht so, sondern es ist tatsächlich durch die politische Lage, auch sozusagen in der Zeit nach dem Mord an der Ministerpräsident Yitzhak Rabin und praktisch diese sehr deprimierte Zeiten, die danach kamen, wo der Friedensprozess, was wir bis heute sehen, immer in die Ferne ruckt, waren diese Initiativen immer mit mehr Schwierigkeiten konfrontiert. Wir waren immer stärker in einer Minderheit. Und irgendwie auch, obwohl ich es mir damals nicht so deutlich gesagt habe, also ich denke rückblickend, das war auch ein Grund, warum ich da gesagt habe, jetzt will ich auch ein bisschen andere Luft schnappen und ich mache mich auf den Weg und gehe nach Deutschland. Ich dachte natürlich nicht, dass das endet mit... dass ich dann 22 Jahre später immer noch hier bin. Aber das war schon so eine leichte Resignation, würde ich aus heutiger Sicht sagen.
Also eine leichte Resignation und auch, Sie mussten mal raus, so klingt es ein bisschen. Sie mussten mal irgendwie was anderes sehen. Vielleicht auch, wenn Sie in München studiert haben und dann selber so in Israel Linker waren, dann in München vielleicht eine linke Szene kennengelernt haben, das war ja dann schon auch ein kleiner Kulturschock wahrscheinlich.
Ja, also um ganz offen zu sagen, obwohl ich politisch nach wie vor mich als links verstehe, also richtig warm wurde ich mit so linke Gruppen oder Gruppierungen nicht wirklich. Also es ist, irgendwie hat man das Gefühl, diese deutsche Linke hat natürlich auch mit so einer politischen Einstellung zu tun, aber es ist noch mehr so eine Art von Sozialisation. Also es sind sehr viele Codes, die... Also so eine Subkultur, also Subkulturen, die da entstehen und fängt damit an, wie man so Zigaretten rollt und was man trägt und wie man spricht und an wem das bezieht. Und wenn man auch sieht, das sind oft, also für Menschen, die nicht in Deutschland sozialisiert wurden, kaum finden sie sich in diese Gruppen. Das ist sozusagen, das ist kein offener Ausschluss, aber das ist so eine Art von implizierter Ausschluss.
Und Zigaretten rollen konnten sie auch nie, ne?
Bis heute nicht. Nee. Ich hab, mein Problem, dass ich auch nicht rauche. Also
ja,
das,
da gut,
das
da
wäre so ein bisschen
an,
zwecklos.
Ne?
Ja. Ich kann es üben, aber dann muss ich ja eine Lösung finden. Was mache ich mit dem Endprodukt?
Das ist eine Schwierigkeit, die kenne ich, die habe ich auch gesehen. Ich konnte es zwischendurch mal, aber dann habe ich es auch wieder aufgegeben, weil was soll ich damit? Also ich kenne das Problem. Aber wenn man mal von Zigarettenrollen und Links sein in Israel und Deutschland, Sie haben gesagt, dass da auch eine gewisse Resignation war, weil da ja auch immer, auch in Ihrem Aufwachsen, eine Hoffnung war auf einen Frieden, auf eine Lösung, sage ich jetzt mal, im das, was wir immer so als Nahostkonflikt bezeichnen, ne? Eine friedliche Koexistenz von Palästinensern, Israelis, Juden. Wenn man sich jetzt die Ausschreitungen, die Proteste, aber auch die Gewalt ansieht, die in den letzten Wochen, Monaten stattgefunden hat, dann muss man sagen, und dann sieht, in welche Richtung die israelische, ja, rechtsextreme Regierung steuert. Haben Sie da überhaupt noch irgendwo eine Hoffnung, dass es da eine Lösung gibt? Oder muss man sich damit abfinden, dass es keine geben wird?
Ja, also vielleicht noch ein bisschen nachzuholen. Also das beginnt natürlich nicht mit dieser Regierung. Also das war für mich die prägendste Ereignis war, also in meiner Jugendzeit, als ich in der 9. Klasse war, es wurde ein linksorientierter Ministerpräsident gewählt, Yitzhak Rabin. 2 Jahre später, also 1993, wurde die Osloer Abkommen abgeschlossen. Der Erzfeind Yasser Arafat wurde aus der Exil in Tunesien geholt, nach Ramallah. Und dann, so die Idee war auch, dass dann diese Abkommen war, dass nach und nach man gibt weitere Territorien an die Palästinenser ab und nach kommen wir in Frieden. Und wenn man das als Jugendlicher erlebt, in unserem Bewusstsein war das unumkehrbare Entwicklung. Mhm. Wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass es plötzlich in eine Richtung gehen kann. Wir hatten auch nicht diese Lebenserfahrung zu wissen, dass manchmal die Geschichte so einen Zickzackkurs hat, sondern das war alles sehr linear. Und wie ich schon vorher gesagt habe, mit dem Mord an Yitzhak Rabin ist es wirklich so eine richtige Knick geworden. Weil plötzlich, das hatten wir in unserem Drehbuch nicht. Wir haben das kam so aus heiterer Himmel. Also Rabin wurde auch von jüdischen Extremisten, Fundamentalisten, orthodox religiöse ermordet. Nach einer Rufmordkampagne, der unter anderem oder federführend von denjenigen geführt haben, wurde das von denjenigen, die heute in der Regierung sind, sei es Netanyahu, sei es sein Polizeiminister Itamar Ben-Gvir. Und seitdem eigentlich war, was wir sehen, also mit einer kurzen Blaupause, also Zeit, da Ehud Barak noch Ministerpräsident war und da war wieder ein ehrlicher Versuch, dann irgendwie noch eine friedliche Lösung zu finden. Aber mit dieser Ausnahme sehen wir nur so eine Art von Abwärtsspirale. Also es wird immer schlimmer, es werden immer mehr Siedlungen aufgebaut, die Feindschaft wird immer größer. Also für mich war in Jugendzeit diese Dialogprojekte, dass ich Palästinenser kennengelernt habe. Ich habe sie in deren Augen geschaut, wir haben diskutiert, wir haben gestritten, dann haben wir auch Fußball gespielt oder Basketball. Das hat mich unglaublich geprägt. Ich kann mich gar nicht vorstellen, was aus mir geworden wäre, hätte ich nicht diese Begegnungen damals. Dass ich heute auch meine Frau habe, die selber Muslima ist, das vermutlich, also sicherlich auch mit solchen Prägungen zu tun hat. Und das gibt es heutzutage in Israel gar nicht. Also dass Menschen in den besetzten Gebieten kaum noch ein irgendwelchen Kontakt mit Menschen in Israel haben, wenn schon nur als Bauarbeiter auf der Baustelle, aber nicht als Menschen, nicht wo man miteinander einfach über etwas diskutiert. Und damit kann man auch stückweise erklären, warum Feindschaft war immer, aber warum diese Feindschaft so ein Ausmaß erreicht hat, die heute unbeschreiblich ist. Denn wenn ich mit Leuten in Israel heute über Palästinenser spreche, verspüre ich so ein Hass, dass ich in meiner Jugendzeit, wenn Busse in Israel in die Luft gesprengt wurden, das waren Massenterroranschläge gegen Zivilisten, auch damals war der Hass nicht so groß, wie man das heute bei großer Teil der Bevölkerung spürt. Und zu Ihrer Frage, ja, ich, Ich hege irgendwie noch eine Hoffnung, dass, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, dass wie plötzlich große Teile der Bevölkerung, die bisher sehr passiv war und sehr so in ihre eigene so Privatleben konzentriert und hat sich entpolitisiert in den letzten Jahren, doch jetzt gerade verstehen, dass das geht uns an, das ist unsere Zukunft, das ist die Zukunft unserer Kinder und sind bereit sind, auch was aufzuopfern, Arbeitstage zu verlieren, sich der Polizeigewalt ausgesetzt zu werden und etwas zu verändern. Da gibt es sehr viel Energien, sehr viel positive Energien. Und das ist für mich offen, ob diese Energien dann irgendwie auch kanalisiert werden zu etwas, das nicht nur punktuell, sondern auch strategisch was ändert in der Situation.
Im Moment sieht allerdings alles danach aus, als wenn die Regierung um Netanyahu die Pläne trotz dieser massiven Kritik ungehindert weiterverfolgt und auch möglichst zügig umsetzen will. Noch vor der Parlamentspause Anfang April sollen die zentralen Punkte verabschiedet werden. Netanyahu will diese Woche übrigens nach Berlin kommen und sich auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz treffen. Und da wird auch eine ganz große Frage sein, ob und wie Scholz diesen Justizumbau kritisieren wird. Es sind auf jeden Fall viele Demos gegen diesen Besuch geplant. Sie selber, wenn wir jetzt noch kurz zum Schluss drauf blicken, die Debatte um Israel. Sie haben ein Buch geschrieben, über Israel reden, eine deutsche Debatte, wo Sie eben auch über das deutsch-israelische Verhältnis schreiben, aber eben auch, dass jeder irgendwie eine Meinung auch zum Nahostkonflikt hat, egal ob man jetzt ansatzweise Ahnung davon hat oder nicht, aber dass es auch immer ein präsentes Thema ist. Was würden Sie sich wünschen in der Debatte, im Reden um Israel in Deutschland, wie man über Israel sprechen sollte oder auch vielleicht nicht sprechen sollte?
Ja, als ich die Einleitung geschrieben habe, habe ich mich an ein Gespräch mit einigen palästinensischen Freunden hier in Deutschland zurückerinnert. Mhm. Und wir haben uns wirklich tot gelacht über Deutschland, eine Nation mit 80 Millionen Nahost-Experten, die aber zugleich und alle entweder so pro-palästinensische oder pro-israelische oder viele pro-israelische oder pro-palästinensische klare Meinung haben, aber nicht mal die leiseste Ahnung, was wirklich die Situation dort ist. Und das, also natürlich als Palästinenser freuen sie sich, wenn die Leute so total auf deren Seite stehen. Und ich hatte auch irgendwie am Anfang meiner Zeit in Deutschland gedacht, wow, wie toll, es gibt Krieg zwischen Gaza und Israel und es gibt Leute, die gehen auf die Straße und wickeln sich mit Israel-Flaggen. Was für eine tolle Solidarität. Umso die Zeit ging und umso mehr ich mit diesen Leuten gesprochen habe, habe ich gedacht, ja, diese Solidarität brauche ich wirklich nicht. Also es geht nicht darum, so von hier ganz zu sagen, wer ist böse und wer ist gut. Bin ich ein Fan von dieser Fußballmannschaft oder der anderen? Sondern es geht darum, zu schauen, welche Kräfte in jeder Gesellschaft, also in der israelischen Gesellschaft und in der palästinensischen Gesellschaft, wollen wir unterstützen. Also im Grunde genommen, meine Einstellung, ich sage, ich bin pro-israelisch und pro-palästinensisch zugleich, weil ich verstehe, dass das Interesse der Palästinenser und das Interesse der Israelis genau das gleiche Interesse ist, nämlich eine friedliche Lösung zu finden. Und unsere gemeinsame Feind oder Feinde sind die radikale, die fundamentalistische Kräfte an beiden Seiten. Und das stückweise erwarte ich hier von der öffentlichen und der politischen Diskussion hier in Deutschland, genau diese Differenzierung zu machen. Wenn ich mich irgendwie bekenne zu Israel und versuche dann eben zu sagen, Israel hat immer recht, das tue ich Israel keinen Gefallen damit. Ich muss dann genau das schauen, welche Teile der israelischen Gesellschaft, mit dem ich meine Wertegemeinschaft dann teile und mit welchen Teilen nicht. Und das auch explizit benennen. Und das soll auch sowohl in der deutschen Außenpolitik zum Ausdruck gebracht werden. Es kann aber auch in der Einzelmeinungen der Menschen hier zum Ausdruck gebracht werden. Wir brauchen keine in der nächsten Eskalationsrunde zwischen Israel und Palästina oder zwischen Israel und Gaza wieder diese Art der Demonstrationen, die gegenüberstehen und sich gegenseitig dann anschreien, sondern ich wünsche mir so eine Demonstration, wo keine Nationalflaggen geheißen werden, weil Nationalismus ist Teil des Problems, ist nicht Teil der Lösung dieser Region. Und eine Demonstration, wo Solidarität sowohl mit den friedlichen Kräften in Palästina als auch den friedlichen Kräften in Israel zum Ausdruck gebracht wird. Ich meine, es ist vielleicht, klingt vielleicht ziemlich banal, aber das gibt es in Deutschland nicht.
Meron Mendel mit sehr, ich sage mal, auch für mich nachdenklichen letzten Worten im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Und mehr dazu auch, gerade über das Thema über Israel reden, kann man in Ihrem aktuellen Buch nachlesen. Aber ich danke Ihnen erstmal sehr für Ihre Zeit, Herr Mendel.
Vielen Dank, Frau Klein. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich wiederum. Und das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Passt gut auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.